Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen. Da Hallo. Sind wir wieder.
Jawohl, neue Woche, neues Glück.
Glück können wir alle gebrauchen.
Ja, ja. Freitag Daumen drücken.
Warum? Es ist Freitag?
Euro-Lotto.
Ach so, Euro-Lotto. Ja. Okay, da ich da jetzt nicht mitspiele,
bleibt mir für mich übrig.
Okay. Spielst du mit oder wie?
Wenn der Jackpot entsprechend ist, spiele ich auch gerne mal mit, ja.
Mhm. Also Gelegenheitslotto-Spieler, okay.
Genau, ja, nicht regelmäßig. Dafür ist mir das Geld auch zu schade. Aber wie gesagt, wenn der Jackpot ein bisschen höher ist, kann man das auch gerne mal ausprobieren, ja. Mhm. Und ich glaube, ich habe aus meinen letzten Kleingewinnen sowieso noch ein Guthaben für einen Schein, also von daher.
Wie war das, wenn du den Jackpot knackst, bekomme ich 1%?
Bei 31 Millionen?
Ein halber Prozent würde mir auch reichen. Ich bin bescheiden.
Da könntest du auch eine Million abhaben.
Och, das wär ja super.
31 Millionen sind auch wieder eine Summe. Da braucht man sich keine Gedanken mehr machen.
Das stimmt. Gut, aber bevor wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wird es wahrscheinlich noch ein wenig dauern.
Und das, ja, bis ich im Lotto gewinne, solche Summen, bin ich wahrscheinlich in Rente.
Ja, aber selbst wenn man das so als Geld für seinen, wie heißt das so schön, Ruhestand? Lebensabend
hätte, wäre das wäre toll. Auch nett, ja, aber dann, wie willst du das Geld noch ausgeben? Ich bin ja jetzt aber auch keiner, der irgendwie was mit beiden Händen zum Fenster rauswirft.
Ja, aber ich glaube, dann wird man quasi dazu verleitet, das zu tun.
Meinst du, weil, hier, wer weiß, wie lange ich noch habe, oder was?
Ja, ich meine, lieber selbst das ausgeben, als den lachenden Erben was in den Hals werfen.
Ne? Welche Erben?
Es geht, genau, so geht es mir auch. Also von daher.
Ja.
Naja.
Unsere quasi Adoptivtochter wird wahrscheinlich da reich beschenkt. Ja. Gut. Aber kommen wir mal zurück zur Sendung.
Kommen wir mal.
Fängt ja schon gut an.
Fängt ja schon Kernthemen.
Ja, genau.
Gut, lass uns über Apple sprechen und lass uns heute mal nicht über Corona sprechen.
Das böse wolltest du die Corona-App nicht erwähnen? Die ist doch jetzt gestartet.
Nein, das machen schon alle anderen. Warum müssen wir jetzt auch noch drüber reden? Das ist jetzt
ja, es verwundert mich, wie viel doch in den Nachrichten drüber gesprochen wird, wie sicher die App wäre.
Ja gut, ich meine, es ist viel Aufklärungsarbeit nötig bei gewissen Leuten oder bei einer gewissen Anzahl von Menschen, die jetzt nicht so IT-bewandert sind, denen klarzumachen, dass es im Prinzip eine sichere Sache ist und dass das Ding datenschutzkonform ist.
Ne? Aber man sieht es ja auch an meiner Frau, die traut der ganzen Sache ja auch nicht, ja, würde sie es nicht installieren, nutzt aber Facebook, WhatsApp ganz fleißig, ja, also von daher.
Ja, das ist, aber das ist so der Klassiker.
Das ist echt ein Klassiker.
Da ist sie nicht allein auf weiter Flur, da gibt es noch andere, die das genauso handhaben.
Genau, also wer da mehr wissen will, sollte sich vielleicht andere Lektüre suchen, als jetzt unseren Podcast zu hören. Weil wir, denke ich mal, dieses Fass nicht aufmachen werden. Ich glaube, der liebe Tim hatte sich da bei Twitter ein bisschen hin und her geliefert, gerade wegen der Thematik zentral, dezentral, was die Daten betrifft. Könnte man sich vielleicht auch mal angucken. Und ich denke, bei denen geht es auch im aktuellen Podcast um das Thema. Bin ich der Meinung, hätte er auf Twitter erwähnt, dass sie da anscheinend drüber reden wollen. Also wäre das auch eine Möglichkeit, sich mal anzuhören.
Ja, da gibt es ja genügend Artikel. Mac and I hat sich da in einem relativ langen Artikel zu geäußert und die haben das Ding auseinandergenommen. Da gibt es ja auch Begleitlektüre zu der ganzen App.
Naja, ich habe mir auch noch was auf für später lesen markiert. War das bei Mobile Geeks? Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Egal, auf jeden Fall, wir werden, wie von Tobi eben erwähnt, dieses Fass nicht aufmachen. Okay.
Genau. Gut, dann lass uns über Apple sprechen. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, was die Erweiterbarkeit von einigen Produkten angeht. Es fängt mit dem MacBook Pro 16 Zoll an. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, optional ein Radeon Pro 5600 dazu zu klicken oder nicht dazu zu klicken, sondern anstatt dessen das Ganze auszuwählen. Das Ding zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie die HBM2-Technologie on Board hat, also eine wesentlich höhere Bandbreite des Arbeitsspeichers, der da verbaut ist. Laut Angaben von Apple ist das Ding bis zu 75% schneller als die 5500er Pro und sie erreicht angeblich Desktop-Niveau, die Karte, und steht einer konventionellen Desktop-Karte nichts nach. Das sind so die Aussagen, die Apple dazu getroffen hat. Ja, interessant und sicherlich auch für den Pro-Bereich eine sehr sinnvolle Erweiterung.
Genau, wenn man bereit ist, entsprechend tief in die Tasche zu greifen.
Ja, das sollte man sein, oder das macht
Sinn. Der Aufpreis ist nochmal ordentlich, ja.
Ja, so ist es. Ja. Gut, und dann sind jetzt die versprochenen SSD-Kits für die Mac Pros gelistet worden. Apple hat ja versprochen, dass man auch im Nachhinein seine Mac Pros aufrüsten kann oder erweitern kann mit SSD-Speicher aus dem Hause Apple. Und es ist ja ein proprietärer Anschluss und eine proprietäre Einheit, die dort verbaut wird. Sieht zwar im Prinzip ähnlich aus wie ein M2-Slot, ist aber ein wenig anders, auch in Kontext gesehen, mit dem T2-Chip müssen die SSDs mehr oder weniger von Apple sein, die dort verbaut werden, jeweils als Bootlaufwerk und die in diesem Slot verbaut werden. Das muss man auch dazu sagen. Und wer dort aufrüsten möchte, da geht es bei 750 Euro los mit einem Kit von 2x512 GB. Die Dinger werden immer paarweise aufgerüstet. Das Ding hat, wie gesagt, auch zwei Steckplätze und man erweitert das Ganze immer paarweise. Jo. Die Preise gehen natürlich noch weiter nach oben. Man kann, glaube ich, 3.500 Euro ausgeben, wenn man sich eine 8 Terabyte Lösung dort reinklickt. Das sind schon extrem happige Preise, wenn man jetzt die vergleicht mit Konkurrenzprodukten. Man muss natürlich dazu sagen, das sind extrem performante SSDs. Wenn man sie vergleicht, muss man sie natürlich auch mit äquivalenten Produkten auf dem Markt vergleichen, also die auch in der gleichen Geschwindigkeitsklasse arbeiten und jetzt nicht einfach nur sagen, oh, ein Terabyte SSD ist ein Terabyte SSD, das ist es bei weitem nicht. Da sollte man, wie gesagt, nochmal genauer vergleichen, was auch den Datensatz angeht. Ja. Und ich glaube, dann ist man zwar immer noch weit von dem entfernt, was Apple da aufruft, aber nicht mehr ganz so weit. Ja.
Ja. Als Profi, wenn man den Platz braucht, beziehungsweise am Anfang ein bisschen gespart hat, warum nicht?
Ja, kommt drauf an. Ich meine, man kann ja auch das Ding mit PCI-Express-Karten noch erweitern. Das ist ja auch möglich. Und so als Datengrab muss es jetzt nicht unbedingt so eine High-Performance-Karte sein.
Ja, vor allem so eine teure. Eine High-Performance gerne, aber nicht zu dem Preis.
Und es gibt ja auch von diversen Herstellern, von Sonnet gibt es zum Beispiel Controllerkarten, da kannst du bis zu 4 M2-SSDs draufhängen. Die kannst du dann noch im RAID konfigurieren und wenn du jetzt so ein High-Performance-Teil von Samsung da reinhängst, konfigurierst die noch als RAID, dann hast du auch einen verdammt hohen Datendurchsatz auf der ganzen Geschichte. Und du hast halt konventionelle Teile verbaut. Ja. Von daher muss man sich das gut überlegen, ob es original Apple SSDs sein müssen. Jo. Dann geht's weiter. Es gab da einen sehr schönen und langen Artikel auf Reddit. Hast du dir den durchgelesen?
Zu was?
Zu dem angeblichen ersten ARM-Mac,
der
Ja. Nee. Das ist auch ein Artikel, der jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist in meinen Augen oder auch eine Schlussfolgerung, die jetzt nicht sehr verwunderlich ist, weil das haben wir beide ja eigentlich schon seit Jahren so gesehen und auch seit Jahren so spekuliert, dass das erste ARM-System oder der erste ARM-Mac ein ultraportables System sein wird. Und genau das geht aus diesem Artikel auch hervor. Es wird quasi die Wiedergeburt sein des 12-Zoll MacBook. Das soll mit einem A14X-Prozessor ausgestattet sein, 12 Kerne, also zwischen 8 und 12 Kerne. Das wurde ja auch schon sehr oft gesagt, dass so der erste ARM-Chip aussehen soll, der für macOS geeignet ist. Im Endeffekt die Wiederauferstehung des MacBook 12 Zoll. Das wurde alles nochmal genau beschrieben. Es soll angeblich dann 2021 losgehen. Das sind ja auch so die Daten, die es im Vorfeld gab, die im Vorfeld darüber berichtet worden sind. Und der komplette Abschluss aller Rechner, das halte ich auch allerdings für eine sehr gewagte These, soll bis 2025, also das Ganze soll bis 2025 durchgezogen sein. Das sind so die Eckdaten, die in diesem sehr ausführlichen Reddit-Artikel zu lesen sind. Ich gehe mit vielem, gehe ich konform, aber mit diesem Datum 2025 halte ich persönlich für eine gewagte These, dass das komplette Line-up dann auf ARM-Chips umgestellt sein soll. Gerade im Hinblick auf den Mac Pro, ob sie das wirklich so schaffen, in diesem Timetable den wirklich komplett umzustellen, halte ich für fraglich.
Könnte ich mir schon vorstellen. Ich finde halt nur 4 Jahre, um die komplette Produktpalette umzustellen, doch schon sehr lange. Ich kann mir nicht vorstellen. Okay, klar, wenn du den Mac Pro als letzte Plattform dann quasi rüberholst und okay, kann man verstehen, eventuell sieht die Roadmap der eigenen ARM-Chips dann einfach so aus, dass du die Leistung vielleicht erst dann hast. Nur ist die Frage, wie weit ist Intel ja bis dahin in dem Bereich? Die bleiben ja auch nicht wahrscheinlich einfach stehen. Was richtig. Jetzt die Prozessoren betrifft, die da verbaut sind. Von daher ist die Frage, hast du das dann aufgeholt oder wie viel besser bist du als Intel? Du weißt ja auch nicht, welches Ziel hat sich Apple gesetzt für den Mac Pro. Soll der wirklich eine vergleichbare oder eine bessere Leistung haben als aktuell mit ARM-Chips? Man weiß es ja nicht, ja. Oder wird dann der Mac Pro vielleicht sterben? Ja. Und du hast wieder eine ganz andere Lösung vielleicht, ja.
Naja, aber ob der Mac Pro, also ich glaube nicht, dass er sterben wird, weil sie haben jetzt ja so viel Entwicklung da reingesteckt. Allein schon, wenn ich mir das Gehäusedesign angucke, etc., dieses Modulare, was sie hervorgehoben haben. Und das war ja ein eindeutiges Bekenntnis für den Mac Pro und für die Pro-Schiene. Und ich denke, da würden sie der ganzen Mac Pro-Gemeinde kräftig in den Hintern treten, wenn sie jetzt sagen, Edge 2025 ist diese Mac Pro-Geschichte in dieser Form Geschichte und wir machen was ganz anderes. Also das bezweifle ich. Also ich glaube nicht, dass sie da diesen Mac Pro sterben lassen. Vielleicht auf der Basis mit den Prozessoren, das könnte ich mir vorstellen, dass da was anderes kommt. Aber dieser Grundgedanke, den wir jetzt sehen mit diesem Gehäuse, mit dieser modularen Bauweise, ich glaube, das wird weiterhin auch mit der ARM-Technologie fortgetragen. Ist meine Meinung.
Tja, wenn man da jetzt mal Glaskugel...
Und das Problem, was ich jetzt viel mehr sehe, wenn jetzt ein Apple auf der WWDC ankündigt, okay, wir gehen jetzt auf den ARM, wir steigen jetzt auf den ARM-Zug auf und machen das jetzt alles und geben das dort bekannt. Wie viele Leute wird es zurückschrecken oder wie gut können sie es verkaufen, dass die Leute halt nicht zurückschrecken und trotzdem jetzt noch ein Intel-System kaufen und da keine Probleme mit haben, das zu tun? Das geht mir immer wieder durch den Kopf.
Ja, wobei Apple baut ja nicht nur einen Rechner.
Nein,
das ist richtig. Die hat ihr MacBook Air, die hat ihr MacBook Pro 13 und 16 Zoll, die haben ihren Mac Mini, die haben ihren iMac, die haben ihren Mac Pro. Wenn du jetzt mit einem System erst anfängst und über die Jahre dann nach und nach alles umstellst, stellt sich die Frage ja sowieso nicht, weil wenn du heute ein MacBook eher kaufen wolltest und das würde umgestellt, dann musst du dich entscheiden, will ich dann ein MacBook Air oder kaufe ich mir in Zukunft, weil das noch nicht umgestellt ist, ein MacBook Pro. das ist die einzige Wahl, die du dann noch hast. Ja. Entweder oder. Und auch das, wie gesagt, wird dann irgendwann umgestellt werden und dann hast du eh keine Wahl mehr. Und wie gesagt, wir haben da schon öfter drüber gesprochen im Podcast, für den normalen Anwender, der keine Notwendigkeit hat, auf Bootcamp oder keine Notwendigkeit hat, Bootcamp einzusetzen oder eine virtuelle Lösung wie Parallels oder wie heißt das andere, egal. Wirklich darauf angewiesen ist, das einzusetzen, macht das im Prinzip keinen Unterschied.
Das ist
dem kann es egal sein, was unter der Haube ist, ob das jetzt ein ARM-Prozessor von Apple ist oder ein Intel-Chip. Das macht keinen, wie gesagt, macht keinen Unterschied, weil du hast eh macOS drauflaufen. Von daher.
Ja.
Egal. Wenn du natürlich darauf angewiesen bist, auf Bootcamp oder auf Virtualisierung von Windows, wird es schwierig, weil ein ARM-Chip, da wird es definitiv Leistungsverlust geben. Das wird nicht so laufen wie jetzt.
Nein, davon ist auszugehen, dass es da dann Leistungsverluste geben wird. Das ist ganz klar.
Und von daher, aber wie groß ist denn bitte noch der Markt? Der muss ja, der ist wahrscheinlich verschwindend gering. Ja? Und dann sagt sich Apple wahrscheinlich auch, dann stell dir noch eine Windows-Dose dahin. Ja.
Ja, es gab ja ganz früher von Apple Systeme, die hatten eine eingebaute Windows-Karte. Das war nichts anderes als ein 486er auf einer Steckplatine.
Ja, Commodore hatte das bei den Amigas auch mal versucht, ja.
Und das war ja auch so ein exotisches Ding. So ein Ding hatte ich sogar mal. Und da konnte man dann wirklich per Hardware-Switch, also per Tastaturkombination, wirklich dann umschalten auf das System. Und das war jetzt nichts Virtuelles. Das fand dann wirklich auf dieser Platine statt. Das Einzige, was sie sich halt geteilt haben, waren die Festplatte. Das war dann eine zweite Partition, wo dann halt Windows drauf war. Aber man hatte dann
nicht den... Ja, und I.O. halt, ja.
Ja, und halt Eingabegeräte, Eingabe-Ausgabegeräte, genau. Und das war dann eine richtige CPU-Karte und das war auch schweineteuer. Aber es.
Wie gesagt, Commodore hatte das beim Amiga auch mal gemacht und da war ich sogar versucht oder hatte mir überlegt, so ein System anzuschaffen. Halt best of both worlds. Mhm. Aber habe dann doch die Finger davon gelassen. Ja, weil
das war dann in den 4000er-Systemen oder wo war das drin?
Frag mich, war das 3 oder 4?
Die waren gute ja auch
Frage, eins von den zwei.
Exotisch, nicht exotisch, sondern die waren ja auch schweineteuer, die Maschinen.
Ja, aber guck mal, die RISC Acorn damals, hast du auch nicht geschenkt gekriegt. Hm. Das waren ja dann auch, das war ja auch dann nichts für einen normalen Heim. Oder für den Amiga Spielezocker. Ja, das waren ja keine Systeme für die Leute. Aber ich hatte mich ja damals halt auch mit dem PC beschäftigt, war allerdings, ich war ja jahrelang als selbst Amiga nicht mehr so das Ding war ich ja immer noch mit dem Amiga unterwegs, ja. Von daher, ich wollte es auch nie los oder nie hergeben, deswegen war das halt noch Überlegung damals, aber es war einfach viel zu viel Geld, ja.
Mein letzter Amiga war der 1200er. Umgebaut in ein normales PC-Gehäuse. Gab es ja Umbausätze für
und
hast du nicht gesehen.
Ja, genau.
Ja. SCSI-Festplatten und was ich da nicht alles gebastelt habe. Das war der helle Wahnsinn.
Genau.
Lang ist es her.
Ja. Und jetzt reden wir über ARM-Prozessoren im Macs, ja. Oder mal wieder.
Mal wieder. Naja. Aber jedenfalls hat dieser Leaker in diesem langen Reddit-Artikel halt genau beschrieben, wie das erste Gerät aussehen soll. Und das sind auch unsere Prognosen eigentlich gewesen. Und abgesehen davon hat er noch gesagt, das Ding soll 5G haben. Würde ich begrüßen, dass da 5G-Technik reinkommt.
Da würde ich schon wieder sagen, okay, das Gerücht hat sich wahrscheinlich erledigt, ja.
Du, 5G, gerade in so Geräten, die eine extrem lange Akkulaufzeit haben, die ultra portabel sind, denke ich, macht natürlich Sinn.
Wie viel Sinn hätte es,
dass Apple das macht?
Ja, nee, die haben es bis jetzt nicht gemacht und werden das Thema aussitzen. Genauso wie sie nie Blu-ray in ihre Geräte verbaut haben.
Das war ja auch eine komplett andere Philosophie, die Apple da gefahren ist. Und das kann ich auch verstehen, dass sie es nicht gemacht haben letztendlich.
Nee, es gibt Tethering mit dem iPhone und that's it.
Na, mal gucken. Ich weiß es nicht.
Nee, ich sehe es nicht.
Gerade diese ARM-Geschichte wäre natürlich auch prädestiniert, da gleichzeitig noch ein 5G-Modem mit reinzunehmen und gerade auch.
Es ist ja kein iPhone, was sie jetzt in ein Gehäuse von einem MacBook stecken. Ja.
Nein, das ist es nicht.
Von daher,
das
wäre
ja ein bisschen schlecht. Ja, aber
von der Leistung her.
Ich meine,
guck doch mal, wie groß ist denn aktuell eine Platine von so einem Gerät? Also das ist ja auch nicht viel mehr als ein iPhone.
Das ist schwindend gering. Und wenn ich mir natürlich auch die Platinengröße allein schon anschaue, wie klein die Platinen sind für das MacBook Air, das ist nicht mehr viel. Ja. Und das ist ja nur ein Intel-Chip, der da drin hängt. Oder das ist ja noch nicht mal ein ARM-Chip. Das meiste von so einem MacBook Air ist Akku.
Deswegen, Akku. Wenn du auf ARM gehst, warum sollte da die Platine nicht? Also, nee, aber wie gesagt, ich sehe nach wie vor keine SIM in einem MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Ich sehe es nicht. Nee.
Obwohl es natürlich sinnvoll wäre, die ganzen Geräte.
Ja, klar, die iPads haben sie auch. Ja.
Genau.
Oder für die iPads gibt es das ja auch. Aber nee, wie gesagt, im MacBook sehe ich es einfach nicht. Ich denke nicht, dass Apple das nochmal anfängt.
Mhm. Ah, gucken wir mal. Würde in meinen Augen Sinn machen, aber wahrscheinlich sieht Apple das anders.
Das hätte schon beim allerersten MacBook Air Sinn gemacht.
Auf jeden Fall.
Beim allerersten. Und da wurde ja auch Jahre immer wieder spekuliert. Es gab Gerüchte dazu, es gab garantiert auch Prototypen dazu bei Apple.
Ja, sicher.
Aber es
sicher.
Kam nie was und ich gehe auch fest davon aus, es kommt nichts.
Schauen wir mal. Ja, und dann gab es natürlich noch die übliche Geschichte. Es gab ja schon vor längerer Zeit die Vermutung, dass die Butterfly-Tastatur wieder zurückkommt. Und was nach meiner Meinung sein kann, aber ich glaube nicht, dass sie das Ding dann wieder Butterfly nennen würden, weil der Name und das Image dieser Tastatur ist verbrannt. Und wenn sie das in irgendeiner Form wiederbringen, also diese komplett flache Tastatur, dieser komplett kleine Einschlag oder dieser kurze Key Travel, dann wird es nicht unter dem Namen Butterfly sein. Ist meine Vermutung. Dass sie irgendwie an dieser Technik weiterarbeiten, kann sein, aber nicht mit dem Namen.
Ich denke, das ist erstmal gestorben. Wir haben jetzt die aktuelle neue Tastatur in den Geräten drin und die würde auch in einem neuen MacBook kommen. Bin ich fest überzeugt von.
Dann wird es aber dicker werden. Also dann wird es nicht so dünn und
aber
so.
Unwesentlich.
Unwesentlich. Ich glaube, bei diesem kleinen MacBook würde es schon mehr auffallen als bei einem Standard MacBook Pro. Ich weiß es nicht, ob es kann sein, dass es in irgendeiner Weise wiederkommt, dass dieses dünne Design, aber ich glaube nicht mit dem Namen Butterfly, weil der Name ist verbrannt.
Das kann sich nennen, wie sie will, ja. Die kann sich Chameleon-Tastatur nennen. Wenn es nicht, wenn sie wieder ähnlich in Anführungszeichen schlecht ist. Wie die Butterfly-Tastatur und nicht die Tastatur ist, die sie aktuell in den anderen Geräten verbauen, wird das von Anfang an ein Punkt sein, der entsprechend schlecht besprochen, behandelt wird, erwähnt wird in Berichten dazu. Das wird Apple nicht machen.
Schauen wir mal.
Dann könnte ich mir noch eher vorstellen, dass sie komplett weggehen von der Tastatur und du hast nur Touch.
Na, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das noch ein bisschen
weiter. Das könnte ich mir sogar noch eher vorstellen.
Ja, aber das glaube ich noch nicht. Das wird noch ein bisschen
dauern. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dass er jetzt, nochmal Butterfly-Tastatur V... 3 mit neuem Namen oder so, nee.
Keine Ahnung. Und wenn sie es machen würden, dann müsste das Ding auch hundertprozentig funktionieren. Und sie dürften sich keinen zweiten oder mehr oder weniger keinen dritten Fehltritt leisten, weil die alte Butterfly gab es ja auch in verschiedenen Versionen und verschiedenen Generationen. Und jede Generation war auf gut Deutsch scheiße.
Bauchschmerzen, sag ich dann. Ja. Bauchschmerzen. Vor allem so viele, die in den letzten Jahren oder in der Zeit über die Butterfly-Tastatur geschrieben, berichtet haben. Nee.
Ja, das
wäre direkt auch wieder ein Thema, was negativ dem Gerät von Anfang an irgendwie anhaften würde, weil, wie du auch schon gesagt hast in der Vergangenheit, du weißt ja nicht, wann es die Probleme geben wird, ja, aber du gehst davon aus, dass die Probleme kommen. Ja.
So ist es.
Und von daher, das würde, glaube ich, keinen Sinn machen.
Ja, und das ist ja auch ein Problem, was in der breiten Masse auch stattgefunden hat oder auch in den Massenmedien stattgefunden hat. Ich meine, wir erinnern uns an diese Geschichte auf der Oscar-Verleihung, wo der ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt, aber der hat ja da auch kräftig vom Leder gerissen, dass er richtig Probleme mit der Tastatur hat und hat sich da ein bisschen Luft gemacht und somit hat das Thema auch die breite Masse erreicht. Ja. Naja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Es bleibt spannend. So, und dann gab es was zum Thema.
Es gab auch wieder Gerüchte mit Entwicklerkits, wie die aussehen oder welche Geräte kommen mit ARM-Prozessoren. Und da wurde jetzt auch wieder gesagt, dass es höchstwahrscheinlich keine MacBooks sein werden oder MacBook Pros. Auf jeden Fall keine Laptops mit ARM-Chips, sondern entweder ein Mac Mini oder eventuell sogar was in der Größenordnung wie ein Apple TV. Wobei ich dann eher wahrscheinlich auf ein Mac Mini tippen würde.
Ja gut, wo sie jetzt diese Platine reinklöppeln, ist prinzipiell egal. Das ist im Endeffekt nur eine Frage des Gehäuses. Und ich denke, die Platinen können so klein sein, dass sie sowohl in einem normalen Apple TV Platz haben könnten, als auch in einem Mac Mini sowieso. Und was ja auch als Entwicklerkit vollkommen ausreichen würde. Ja, da muss man ja jetzt nichts Riesenmäßiges nehmen. Nur die Frage ist natürlich, wie machen sie es mit Thunderbolt 3 etc.? Wie setzen sie das um? Weil das ist ja eine Basistechnologie, die Apple einsetzt als Schnittstelle, die natürlich auch zwingenderweise mit dem Arm laufen muss.
Erstens mal, so zwingend sehe ich es nicht, vor allem wenn es wirklich ein MacBook sein sollte, was als erstes Gerät kommt, was noch nie Thunderbolt hatte.
Das ist richtig.
Also wie gesagt, gerade als erstes Gerät, um sich da auch Zeit zu erkaufen, eventuell, ja, wenn wirklich in der langen Transition von 21 bis 25 der Übergang sein soll und die fangen wirklich mit dem MacBook an, hätte man Zeit, da auf jeden Fall noch eine andere Lösung oder an der technischen Lösung von Thunderbolt zu arbeiten für die anderen Geräte. Aber auch gerade mit der Entwicklung von USB-C ist die Frage, inwieweit bis 2025 Thunderbolt überhaupt noch ein Thema sein wird. Ja? Oder geht das alles ineinander? Oder übernimmt USB-C quasi Thunderbolt?
Es wird ja sowieso in USB 4 zusammenlaufen, Thunderbolt und diese ganze USB-Geschichte wird ja letztendlich final in dem USB 4 enden. Aber so oder so müssen sie eine Highspeed-Schnittstelle in diese ARM-Geschichte mit reinbekommen.
Ja, wie gesagt, da tut es auch anders. USB-C.
Ja, aber nicht mit den, auf lange Sicht nicht. Also nicht wenn sie zum Beispiel auf Basis, auf Augenhöhe mit dem Mac Pro am Ende der
Kette
sein wollen, dann geht das nicht.
Aber wie gesagt, wenn der Mac Pro als letztes Gerät in der Kette steht.
Ja gut, dann, aber trotzdem müssen sie bis dahin das Problem gelöst haben.
Ja, aber guck mal, wie lange das hin ist. Weißt du, was mit USB bis dahin ist?
Das ist richtig, aber letztendlich, selbst wenn sie jetzt anfangen, in die mittlere Schiene zu gehen, irgendwann
das MacBook Pro zum Beispiel.
Ja, und da ist Thunderbolt 3 drin und sie müssen dann zumindest diese Schnittstelle mit rein bekommen, ist meine Meinung. Also ohne Thunderbolt 3 geht es im Moment nicht, ist meine Meinung.
Es ist halt die Frage, wie sehr hängt Apple in Bezug auf ARM an Thunderbolt, ja? Oder sagen die, wir haben hier so den Vorteil, wir schneiden den Schwanz einfach ab?
Nein, das kann Apple im Moment nicht tun. Thunderbolt kann man nicht abschneiden im Moment. Geht nicht. Thunderbolt ist eine Trägertechnologie von Apple. Das ist die Schnittstelle überhaupt. Die zieht sich durch das komplette Portfolio.
Apple hat oft genug schon alte Zöpfe
abgeschnitten. Nein, ja. Was sollen sie denn machen? Der USB 4 ist noch nicht verfügbar. Nee,
aber USB-C ist ja nicht langsam.
Ja, aber du kommst nicht auf die Geschwindigkeit.
Es ist halt scheiße für jeden Pro. Nein, es ist halt scheiße für jeden Pro, der in Thunderbolt investiert hat.
Ja, aber du hast vom MacBook Air, du hast vom MacBook Air bis zum MacBook Pro in der kompletten Produktpalette jetzt Thunderbolt 3 drin.
Für jeden, der in Thunderbolt investiert hat, wäre es scheiße, klar.
Ja, und du kannst jetzt, und Apple geht niemals einen Schritt zurück, was die Geschwindigkeit angeht. Die setzen doch nicht im Leben jetzt auf USB-C und sagen, wir schmeißen Thunderbolt raus. Das wäre doch ein riesen Rückschritt.
Naja,
das
kann ich mir nicht vorstellen. Alle in Real World ist USB 3.1 doch nicht so langsam. Es ist langsamer als Thunderbolt 3. Was das Chaining etc. betrifft, ja, aber auch da wieder, für den normalen Anwender macht es keinen Unterschied, ob du Thunderbolt 3 oder 3.1 hast. 3.1 ist schnell genug.
Ja, aber du kannst ja nicht von den normalen Anwender ausgehen, der
sich einen MacBook Pro kauft. Ja, ich sag ja, für jeden, der in Thunderbolt 3 investiert hat, wäre es scheiße, klar.
Und das wird Apple nicht tun.
Würde ich so jetzt nicht sagen wollen.
Doch. Da verwette ich meinen Arsch drauf, dass Apple das nicht tut. Dass sie vielleicht das MacBook 12 Zoll noch mit USB-C bringen, weil das könnte ich mir noch vorstellen. Aber jede weitere Geschichte wird nicht technologisch unter Thunderbolt 3 auf den Markt kommen. Sie gehen keinen Schritt zurück. Das geht, das glaube ich nicht.
Ich würde auch wetten, dass Entwickler-Kids kein Thunderbolt haben.
Das mag sein, das könnte sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie diese Umsetzung auf das komplette Portfolio ausrollen, dass sie dann von Thunderbolt 3 zurückgehen. Das geht nicht. Das werden die nicht tun. Nein.
Ich könnte es mir vorstellen.
Nein,
macht doch Apple nicht. Ich könnte mir es durchaus vorstellen.
Nein. Da bin ich da. Und wenn sie das tun, dann werde ich einen Windows-PC nehmen.
Das würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht denken, dass du auf Windows umsteigen würdest. Aber wie gesagt, ich könnte mir es vorstellen, dass im Zuge dessen eventuell auch Thunderbolt als Technologie wegfällt.
Auf lange Sicht wird es wegfallen. Es wird in USB 4.0 enden. Aber USB 4.0 mündet ja sowieso darin. Das kommt ja nach Thunderbolt 3.
Wenn man mal guckt, wie die Entwicklungsgeschichte von USB ist, wird das auch noch eine Zeit lang dauern, ja, bis der Standard wirklich da ist und sich dann auch entsprechend im Markt dann etabliert. Ja. Die Frage ist auch, inwieweit wäre USB 4 dann mit Thunderbolt 3 Geräten kompatibel?
Das ist ja USB 4 ist ja laut dieser Ratifizierung, die jetzt rausgekommen ist, ist ja kompatibel mit Thunderbolt 3. Es ist jetzt im Endeffekt, es mündet ja alles letztendlich in USB 4 und du hast ja dann die Kompatibilität in USB 4 von Thunderbolt 3 Geräten. Aber sie werden jetzt nicht technologisch gesehen, wie du es eben meintest, von Thunderbolt 3 auf USB 3.2 Gen oder 3.1 Gen 2 gehen oder sowas. Wie.
3.1, alleine die Namensgebung.
Ja, das werden sie nicht tun. Das glaube ich nicht, weil das ist ein technologischer Rückschritt und das ist nicht nur, das sind nicht nur 5%, das sind Welten, die da von der Geschwindigkeit zwischen liegen. Ja. Und das machen die nicht. Nein.
Ja. Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen.
Ja, aber ich will mich jetzt hier nicht weiter festbeißen, weil ich glaube, da können wir
in Rage reden.
Noch lange diskutieren. Und ich glaube, da werden wir auch zu keinem auf keinen Nenner kommen, auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Gut, lass uns das Thema beenden oder lass uns zum nächsten Thema gehen. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, Car Key. Es sind neue Hinweise und sehr exakte Hinweise in der iOS 13.6 Beta aufgetaucht. Und zwar in den Datenschutzbedingungen zum Wallet, dass es möglich sein soll, dort Schlüssel zu hinterlegen für die Fahrzeuge, die damit kompatibel sind. In der Gerüchteküche sind Mercedes, Audi und BMW. Das sind also die Premium-Hersteller, die dann halt eine Kompatibilität zum Autoschlüssel oder besser gesagt zum NFC-Schlüssel in der Wallet herstellen sollen. Das soll so funktionieren, dass man dann mit der App, die es dann vom Hersteller gibt, einen Kopplungsprozess initiiert und den Schlüssel dann dementsprechend so koppelt, dass er dann in der Wallet in die Wallet importiert werden kann. Und das sind ja auch schon Gerüchte, die schon vor Monaten rumgegangen sind. Und man hat dann halt die Möglichkeit, auch den Schlüssel weiterzugeben per iMessage, zum Beispiel an seine Frau etc., die dann halt das Fahrzeug aufschließen kann, fahren kann und benutzen kann und so weiter. Also das sind doch alles schon Dinge, die schon vorher in der Gerüchteküche gebrodelt sind. Und jetzt wurde es selbst von Apple bestätigt und man kann es in den Datenschutzbestimmungen der Beta-Version von der iOS 13.6 oder besser in den Datenschutzbestimmungen zur Wallet nachlesen. Ja, bin gespannt, wie das dann wirklich funktioniert im Real Life und sicherlich natürlich auch nur bei den Premium-Marken, weil das ist wieder so eine Trägertechnologie, die dann irgendwann nochmal runtertropft zu den Golf-Autos, hätte ich bald gesagt, zu den Golf-Klassen dieser Welt.
Ja, muss man mal gucken, wenn man mal so, wie nennt sich es nochmal fürs Auto, Hi-Fi, sag mal, iOS fürs Auto.
CarPlay.
CarPlay, genau. Ah, hier, mir ist es nicht eingefallen. Wenn man mal guckt, wie CarPlay sich oder welche Autohersteller CarPlay mittlerweile anbieten, teilweise auch schon als Standard und nicht unbedingt jetzt als schweineteuren Aufpreis im Auto, könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn Apple das wünscht, dass es auch sehr schnell bei anderen Marken und auch in günstigeren Fahrzeugen verfügbar wäre. Je nachdem, wenn man mal guckt heutzutage, wie viel Technik auch schon in Anführungszeichen günstigen Fahrzeugen steckt, wäre das, denke ich mal, jetzt nicht das Problem, ja, was jetzt die Hardware betrifft, beziehungsweise das Wollen der Autohersteller. Ich denke gerade mal, die Autohersteller würden es auch gerne machen, weil egal ob jetzt Android oder das iPhone jetzt speziell mit Apple, mit der CarKey-Lösung, natürlich auch so ein Ding ist, gerade was ja auch CarPlay betrifft, was einfach von Leuten nachgefragt wird. Und von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass, wie gesagt, da auch andere Hersteller das gerne machen würden. Es ist halt die Frage, inwieweit will Apple das am Anfang wahrscheinlich auch pushen, beziehungsweise mit wem hat sie da vorher mal gesprochen, mit wem ist sie da am Zusammenarbeiten, um das um die ersten Fahrzeuge zu, halt auf den Markt zu bringen. Und da bietet sich das natürlich in dem Segment einfach an. Ja. Aber ich denke, wie gesagt, dass es einige Autohersteller gibt, die das gerne früher als später auch klingen würden. Ja.
Ja, wie gesagt, im Moment sind diese drei
Die üblichen Verdächtigen. Ja.
Und das ist halt wie die Frage, wie schnell möchte Apple das in den breiten Markt bekommen? Und ich glaube, Apple hat, wie du eben schon sagst, ist auch ein großes Interesse, dieses Convenient-Feature in den breiten Markt reinzubekommen, klar. Ja, und dann fängt man natürlich oben an und ist die Frage, wie schnell tropft es runter oder wie schnell macht Apple den Hahn auf, dass das Ganze auch in die Golfklassen reinkommt.
Ja, es ist auch die Frage, ist es für Apple jetzt erstmal so quasi eine Art Beta-Test? Dass man sagt, man hat es in dem Premium-Segment, keine Ahnung, wo es anfängt, dann bei den einzelnen Autos, ob das auch wieder so ein Feature ist, was da von der S zur E, ja, zur C oder so durchtropft. Oder ob das dann einfach hier so, wie heißt denn das System von M-Books? Nee, keine Ahnung. Dass es dann einfach in den Fahrzeugen, ja, dann verfügbar sein wird, die halt dann auch entsprechend, keine Ahnung, dieses System dann anbieten. Muss man mal gucken. Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass es für Apple intern noch ein Beta-Test ist. Es kommt jetzt im Fünfer zum Beispiel bei BMW. Ja, wir gucken mal, wie das von den Kunden angenommen wird, wie das technisch läuft, ja, welche Kinderkrankheiten gibt es da noch. Wie sicher ist das Ganze? Ja, ist ja auch so ein Ding. Ja.
Das ist das Allerwichtigste bei dieser ganzen Geschichte.
Genau, man macht da erstmal so einen Testballon, ja, mit den Herstellern, auch wenn die Hersteller es vielleicht noch nicht wissen, dass sie da als Beta-Test quasi gefahren werden. Ja. Und Ja, und dann halt, wenn es funktioniert, okay, dann holen wir mal hier so ein paar andere mit ins Boot. Ja. Es ist auch die Frage, es ist ja auch wieder ein Stück Technik, was halt letztendlich vom Autohersteller aus der Hand gegeben wird. Das war ja auch lange Zeit so ein Ding, wo sich Autohersteller halt gegen CarPlay oder andere Systeme halt einfach, oder das Integrieren auch von Telefonen in das eigene System halt ein bisschen gewährt haben, weil da halt ja was flöten geht, mit dem sie Umsatz machen können, ja.
Absolut.
Ja. Von daher mal gucken, ja.
Ich meine, wenn dieses System, diese Car-Key-Geschichte gut ankommt und das gut funktioniert und es wirklich auch in der Praxis sicher ist und nicht nur in der Theorie und nicht nur bei den eigenen Beta-Test-Geschichten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ganz andere Formen annehmen könnte bezüglich Flottenmanagement. Solche Dinge, wo ich auch
gerade, ja. Genau,
bitte. Die Möglichkeit habe, den Mitarbeitern einfach das Recht zu entziehen, dieses Fahrzeug zu fahren, diesen Token, den ich da halt weitergebe, das zeitlich limitiere oder sage, du darfst das Auto nur am Freitag fahren und am Donnerstag nicht, oder ihnen auch nur kurzzeitig die Erlaubnis gebe, dieses Fahrzeug zu bewegen, oder auch im Bereich der Mietfahrzeuge.
Carsharing.
Carsharing, genau. Ja. Dass man diese Car-Key-Geschichte weiter ausbaut ins Enterprise-Business rein und da ganz andere Dinge mitmacht. So eine Art, ich wollte gerade sagen, Mobile Device Management ist es ja jetzt weniger, aber so ein Car-Device Management.
Ja, es ist ja auch mobile, das Auto. Ist
ja auch mobile im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Dass man das so dementsprechend ausbaut, diese ganze Geschichte. Wäre eine Möglichkeit. Und dass man vielleicht mehr oder weniger dem Mitarbeiter dann nur noch seine Zugänge, seine Möglichkeiten für die Firma generell nur noch zentralisiert über das iPhone abwickelt, angefangen vom Zugang zum Haus bis hin zum Zugang zum Fahrzeug, und man hat halt die Möglichkeit, ihn ganz elegant digital dann aus der Firma auszusperren oder zeitlich auszusperren, oder wenn er das Fahrzeug gar nicht abgeben möchte, ihn einfach zu sagen, hier ist Ende, man macht sein iPhone dicht und man macht dementsprechend auch den Zugang zum Fahrzeug dicht, dass das quasi das Zugangssystem ist zu allem in der Firma, nicht nur zum Fahrzeug, sondern dass es generell ihn sämtliche Zugangsmöglichkeiten versperrt. Könnte man ja auch mal so ganz weit denken, das Ganze.
Hallo, da hat die Woche den dritten Strafzettel produziert. er darf jetzt erstmal die nächsten 3 Stunden kein Auto mehr fahren. Könnte man machen, macht keinen Sinn, ja, aber das könnte man natürlich auch machen. Ja,
ja, ich meine, beim Fahrzeug macht es wahrscheinlich jetzt wenig Sinn zu sagen, er darf das Fahrzeug nur in den Kernarbeitszeiten von 9 to 5 bewegen, weil was passiert, wenn du im Stau stehst und bist gerade auf dem Heimweg und das Ding, das sind alles so Dinge, die geklärt sein müssen.
Die Privatnutzung, das ist ja alles geregelt. Ja,
das ist geregelt, aber man hätte halt die Möglichkeit, ihn wirklich dann zu limitieren.
Nee, aber was du natürlich machen kannst, ist gerade so die ganzen Carpool Geschichten, gerade für so Betriebsfahrten. Könntest du natürlich zeitlich begrenzen. Ja. Da muss keiner irgendwie um 21 Uhr noch mit dem Fahrzeug unterwegs sein, wenn das eigentlich für Fahrten von 8 bis 5 oder so gedacht ist. Ja. Also da wäre das durchaus machbar, ja, oder sinnvoll auch. Genau. Da könnte man vielleicht so einen, in Anführungszeichen, Missbrauch oder eigenmächtige Entscheidungen vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Ja. Inwieweit das natürlich vom Betriebsablauf oder auch gerade vom Entscheidungsbereich der einzelnen Leute vor Ort dann, das müsste man dann sehen. Ja. Aber technisch, klar, das sind alles Sachen, die könnte man machen. Ja. Wenn du mal überlegst, es gibt ja hier mittlerweile auch diese autofreien Überlegungen, was jetzt Stadt bzw. Stadtteile betrifft. Es gibt ja Pilotprojekte, ja, auch wo du dann in dieses Viertel oder in diesen Wohnblock oder diese Gemeinde nicht reinfahren darfst, sondern die Autos musst du ja draußen stehen lassen. Es gibt mittlerweile auch schon Überlegungen, Projekte zu machen, wo du oder wo die Anwohner an sich gar kein Auto besitzen sollen oder dürfen, ja, wenn sie dahin ziehen wollen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollen, wo dann für bestimmte Anlässe dann 2 oder 3 Fahrzeuge sind, die quasi über Carsharing dann von den Anwohnern genutzt werden können. Das könntest du darüber natürlich auch sehr schön steuern. Fahrzeugbuchung, Freischaltung, wie gesagt, Autoschlüssel, das kriegst du dann alles komplett direkt aufs Telefon. Das sind auch so Sachen, die in dem Umfeld dann auch natürlich eine vereinfachte Lösung vielleicht wären. Ja.
Ja, zum Beispiel. Oder wie du es eben sagtest, die Firma verfügt über verschiedene Fahrzeuge, vom Caddy angefangen bis zur S-Klasse. Und es macht natürlich nur Sinn, auch bestimmten Mitarbeitern bestimmte Zugänge zu bestimmten Fahrzeugen zu gewähren. Es macht jetzt wenig Sinn, wenn der Hausmeister mit der S-Klasse fahren darf.
Ja, wenn es halt, halt so einen frei verfügbaren Carpool gibt. Ja,
ja, sowas. Und man könnte dann ganz normal den Mitarbeitern in der Wallet die Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die auch für die Mitarbeiter geeignet sind oder die sie auch fahren und bewegen dürfen. Das wäre natürlich eine simple Lösung, die man da abbilden könnte. Ja. Naja. Da ist vieles möglich. Das ist, denke ich, ein sehr großer Pool an Möglichkeiten.
Ja. Ja. Muss man halt mal gucken, welche oder wie es dann jetzt kommt, wie es angenommen wird, vor allem. Gerade was halt auch wieder die Aufpreispolitik der Hersteller betrifft, ja, bin ich mal gespannt. Weil wenn man mal guckt, was in der Vergangenheit so gerade auch diese ganzen Keyless Go-Geschichten gekostet haben, was wollen sie dann dafür? Ja.
So ist es. So ist es. Gut. Ja, dann lasst uns nochmal auf ein Randthema zurückkommen, was wir vor der Sendung nochmal neu durchgearbeitet haben, hätte ich bald gesagt, oder uns neue Erkenntnisse präsentiert worden sind. Es gab da eine Heckentauschbude, die sich Open Core genannt hat oder wahrscheinlich immer noch nennt, wie auch immer. Im Moment ist es so ein bisschen in der Schwebe, was überhaupt damit los ist mit dem Laden. Vor ein paar Tagen gab es die Nachricht, dass da eine Firma aufgetaucht ist, die unter dem Namen OpenCore mehrere Rechnersysteme rausgebracht hat oder vorgestellt hat, vornehmlich auf AMD-Basis etc. Mit den tollen Namen wie Velociraptor, das war so der erste Name von einem Rechner, die gesagt haben, wir haben eine Dual-Boot-Lösung installiert auf unserem System, wo sich Catalina drauf befindet und Windows 10. Also was sie auch dediziert angekündigt haben, dass beide Systeme installiert sind und was ja von Haus aus schon mal gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt. Sprich, was Catalina angeht. Microsoft, das ist eine andere Sache. Die können das gerne vorinstallieren, solange es sich um eine legale Lizenz handelt. Keine Frage. Aber bei Catalina sieht es so aus, oder generell bei macOS sieht es so aus, dass das gegen die Nutzungsbestimmungen von Apple verstößt. So, das alles, wie sie da so aufgetreten sind und was sie da so erzählt haben oder auf der Webseite geschrieben haben, die mittlerweile auch nicht mehr verfügbar ist, das ist so ziemlich dubios gewesen. Bezahlung nur per Bitcoin, das war schon so der erste Punkt, ja, der nicht so ganz koscher klang. Und dann hat sich auch noch OpenCore eingeschaltet, die eigentlich unter dem gleichen Namen agieren oder die von längerer Zeit unter dem gleichen Namen agieren, die einen Bootloader machen. OpenCore Bootloader für halt diese Hackintosh-Geschichten. Und die haben gesagt, sie würden abraten, dort einen Rechner zu kaufen, weil sie erstens mal ein ähnliches Logo verwenden, was an diesen OpenCore Bootloader erinnert, was sie auf ihrer Webseite verwenden, also OpenCore Computer. Und auch, wie gesagt, unseren Namen verwenden, den wir für unseren Bootloader verwenden. Und sie haben nichts mit der Firma zu tun, sie haben sich davon distanziert, sie stehen in keiner Verbindung dazu und generell würden sie abraten, da auch einen Rechner zu kaufen. So, das war dann nochmal das Statement, was diese Bootloader-Geschichte angeht. Und mittlerweile ist es halt so, dass es auch einen Artikel bei MacRumors gibt, dass es sich wahrscheinlich um Betrüger handelt, die dieses System da oder diese Seite da aufgesetzt haben und da Systeme angeboten haben oder Hackintosh-Systeme angeboten haben. Und auch wenn diese ganzen Systeme irgendwann mal vielleicht in den Verkauf gegangen wären oder vielleicht sogar auch welche in den Verkauf gegangen sind, das kann ich jetzt nicht sagen, ist es so, dass Apple die früher oder später in Grund und Boden geklagt hätte. Das haben sie zum Beispiel auch mit einer Firma vor ein paar Jahren gemacht, die sich PsyStar nannte. Die haben sie genauso verklagt. Die haben Ähnliches gemacht, auch mit einer vorinstallierten macOS und haben da richtig böse Schiffbruch erlitten. Das hat Apple gar nicht gerne, wenn sie sowas machen oder wenn Firmen sowas machen.
Ja,
Verständlicherweise.
ich wollte es gerade sagen, ja, es ist halt die Einstellung von Apple, es gibt kein Lizenzgeschäft, Ende. Ja, ist halt so, ja. Muss man hinnehmen. Also alleine mit der Info, dass sie es vorinstalliert ausliefern, ja, hätten die Alarmglocken schon auf jeden Fall angehen müssen. Hätten sie es beworben mit kompatibel und es gibt Möglichkeiten, was sie installieren, das wäre auch schon grenzwertig gewesen. Ich denke, da hätte es auch schon zumindest mal einen Brief gegeben, ja, von den Anwälten von Apple, wenn sie es entsprechend beworben hätten, aber vorinstalliert,
Ja,
ganz
also
schwierig. Also ist zwar schön
vorinstalliert
für
ist,
jemanden, der sich für
ja.
das Thema interessiert, nicht ganz so technisch bewandert ist oder keine Lust hat, sich einzulesen, beziehungsweise es selbst zu machen. Gerade ein Fertigsystem, wo die Komponenten aufeinander abgestimmt sind, wo du weißt, das funktioniert, ja, dann musst du das nicht alles selbst zusammen kaufen, beziehungsweise suchen oder nach Anleitungen vorgehen. Okay, ist auf jeden Fall ein vernünftiges Angebot. Da würde ich auch 5 € mehr bezahlen, wenn ich wüsste, okay, da kriege ich Komponenten, das passt. Aber ein vorinstalliertes OS,
Ja, und
das
sie
wird
haben es
schwierig.
sogar so beworben, dass alle Funktionen einwandfrei funktionieren. Und wer sich schon, also auch alle Funktionen wie Handoff und diese ganzen Geschichten, die immer, also bei fast jedem noch so ausgeklügelten Hackintosh irgendwo immer so ein paar Probleme machen und nicht, nach meiner Meinung, nicht alle hundertprozentig sauber funktionieren. Also,
Ja, kann man schon.
ja, aber da muss man
Richtige Hardware
schon.
vorausgesetzt, kriegst du das schon hin, ja.
Ja,
Aber es ist halt die Frage, inwieweit wird es halt in Zukunft funktionieren?
genau, beim nächsten Systemupdate sei
Das
es
ist halt
auch
die
nur
Frage, ja.
kann es sein, dass man da wieder ran muss, dass man das wieder nachinstallieren muss, dass man wieder einen neuen Bootloader installieren muss, was nachschieben muss. Und das ist nichts für Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen oder sich da nicht mit beschäftigen können oder auch keine Lust drauf haben. Also das Hackintosh ist ein Bastelprojekt und da muss man dranbleiben, um das Ding immer wieder auf den aktuellen Stand zu halten und auch immer wieder am Laufen zu halten. Es ist
Man
so.
muss sich auch klar im Klaren sein, dass wenn die Umstellung auf ARM-Prozessoren kommt, ist es auf jeden Fall auch ein Thema oder absehbar, dass das auf lange Zeit sich erledigt haben wird. Man wird irgendwann auf einer Version von OS 10 stehen bleiben, weil wenn keine Intel-Version mehr kommt, in X Jahren, weil die komplette Palette auf ARM umgestellt ist, ja, weil wir einfach End of Life für die Intel Macs erreicht haben, dann wird es wahrscheinlich auch keine OS 10 Version mehr geben, die auf Intel laufen wird. Und dann hat sich die Sache mit den Hackintosh sowieso erledigt.
Das
Also auf
ist
Intel-Basis
auf
definitiv und
Intel-Basis.
ob auf ARM was machbar sein wird in Zukunft, das ist die Frage, ja.
Das ist
Gerade
die Frage, wie sich der ganze der ARM-Prozessormarkt generell entwickelt. Das ist
Das
dann,
ist die Frage,
ne?
inwieweit das System immer tuner wird, auch gerade hier T2 etc. Ja, man weiß ja nicht, inwieweit oder was Apple da in Bezug auf geschlossene Systeme in Anführungszeichen machen wird, ja, in den nächsten Jahren. Von daher, selbst wenn du vielleicht irgendwo ein Hackintosh auf ARM-Basis machen könntest, ist die Frage, inwieweit ist das überhaupt dann aufgrund von fehlenden TX-Chips dann überhaupt machbar?
Ja, T2 war ja ein großer Schritt in die Richtung, wir schließen unser System und
Das war so
schließen
die
auch
Befürchtung auch, ja.
die Hardware etc. pp. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt, geben Sie auch extra nochmal auf, jetzt schließen wir nochmal die Schleife zum Mac Pro, zu den SSD-Kits, wenn ich die jetzt komplett rausnehme und mein Mac Pro nachrüsten will, steht auch auf der Seite angegeben, ich brauche einen zweiten Mac, wo ich das Configuration Tool installiere, um überhaupt das System zu konditionieren oder das SSD-Kit auf den Mac Pro zu konditionieren. Also das ist dort auch angegeben. Also es ist gar nicht jetzt mal so einfach, dass ich einfach die zwei Dinger da reinschiebe und dann mal locker flockig da ein System drauf installiere. Nein, ich brauche einen zweiten Mac dazu mit einem Configuration-Kit oder Configuration-Tool, um dementsprechend die SSDs einzubauen. Da sind wir schon wieder bei diesem T2-Problem, in Anführungsstrichen.
Tja.
So ist es. Gut, dann noch so ein paar Gerüchte schnell abgehandelt zum iPhone 12. Da sind jetzt im Netz Renderings aufgetaucht und Gussformen aufgetaucht. Gussformen, da ist man jetzt nicht so ganz klar, woher die jetzt genau kommen, ob die aus der Lieferkette kommen oder ob die aus dem Bereich der Hüllenhersteller kommen. Meine Vermutung ist eher, dass die aus dem Bereich der Hüllenhersteller kommen, also Case-Hersteller, die für die Produktion und für die Anpassung ihrer Hüllen natürlich solche Formen benötigen. Und deswegen ist das nach meiner Meinung der logischste Gedanke. Und was sieht man an diesen Gussformen, die aufgetaucht sind? Die Größen wurden nochmal bestätigt. Das Max-Modell, also das Max Pro Modell mit 6,7 Zoll und man sieht auch die Designsprache wird kantig. Das hat sich ja auch nochmal bestätigt. Man sieht dieses iPhone 5 Design, iPad Pro Design, also dieses klare, kantige Design. Was ich optisch nach wie vor interessant und schön finde, was ich aber haptisch nicht schön finde. Es ist kein Handschmeichler, es sind keine Geräte oder es ist kein Gerät, was ich persönlich gerne in der Hand halte. Also wenn es jetzt so wird wie das iPhone 5 etc., das war ja auch nicht angenehm zu halten, also für mich nicht angenehm zu halten und da habe ich die aktuelle Designsprache vom haptischen her lieber und komme damit viel besser klar. Aber das ist eine Geschmackssache.
Ja, man muss halt abwarten, wie es wirklich sein wird. Ja. Weil die aktuellen Geräte finde ich eigentlich auch sehr gelungen.
Ja, sage ich ja. Finde ich ja, optisch tun sie mir nichts, sage ich jetzt mal. Ist ein harmloses Design, ist jetzt nichts Polarisierendes. Und haptisch komme ich sehr gut mit klar. Aber wie gesagt, das Eckige, da muss man halt gucken, wie es dann wirklich final auch in der Hand liegen wird.
Ja, wie war das? Das Runde muss ins Eckige?
Ja, das war aber was ganz anderes.
Ach, apropos, Bayern ist auch deutscher Meister geworden. Hast du es mitgekriegt überhaupt?
Ja, ich habe ja
jetzt... Beziehungsweise frühzeitig wieder deutscher Meister geworden. Zum 8. Mal jetzt in Folge. Es ist an mir komplett vorbeigegangen. Seitdem die wieder angefangen haben zu spielen, ich habe nichts mitgekriegt. Gar nichts, außer mal in den Nachrichten vielleicht ein Ergebnis. Aber das ist so tot, ja, der Fußball für mich im Moment.
Ich bin ja
das ist
unglaublich. Grundsätzlich kein Fußballfan.
Ja, war ich auch nie so übertrieben. Jetzt, ich muss mir jedes Spiel irgendwie auf Sky angucken. Aber man hat es ja zumindest mal so ein bisschen verfolgt. Aber nee, jetzt aufgrund Corona und auch dadurch, dass halt hier hinter verschlossenen Türen quasi die Spiele sind, nee. Interessiert mich kein bisschen, der Fußball im Moment.
Ich kann mich halt auch mit dem Auftreten und die Selbstwahrnehmung und die Präsentation des Vereins FC Bayern München nicht
identifizieren. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich meine jetzt eigentlich mehr so der Fußball generell im Moment.
Ja, genau.
Ist für mich nee. Ich bin mal gespannt, wie lange das braucht, um wieder, keine Ahnung, interessant zu werden oder so.
Ja, spätestens dann, wenn irgendwann wieder in Anführungsstrichen richtige Spiele, es sind ja, die Spiele an sich sind ja richtig, aber mit Atmosphäre, mit den Fans.
Ja, das gehört ja alles dazu, das ist doch kein Fußballspiel, wenn die für sich quasi spielen.
Es ist auch schon sehr befremdlich, wenn man hört, was sie auf dem Platz sich zurufen, wenn man das alles mitbekommt, das ist vielleicht mal ganz interessant, das einmal zu sehen, aber wenn man sich das, es ist sehr bizarr, wenn man sich so Geisterspiele anguckt. Ist meine
Meinung. Ja, das ist nichts. Das ist gar nichts.
Früher war das ja auch.
Früher war alles besser.
Früher war alles anders, nicht alles besser. Ja.
Ja, so viel anders. Ich weiß es auch nicht. Ja. Nee, aber wie gesagt, achte Mal eine Folge. Ich glaube, der 30. Titel insgesamt, aber dass du da irgendwas groß mitgekriegt hättest jetzt. Also an mir ist es total vorbeigegangen. Ich habe es heute irgendwie gelesen, mal so nebenher. Aber naja. Mhm. Was soll's? Corona.
Kommen wir zu unserem
Corona-Blog.
Nee, um Gottes Willen. Kommen wir zu unserem Lieblingsleaker aktuell, Mr. John Prosser. Hat auch ein ähnliches arrogantes Auftreten wie FC Bayern München. Aber das ist
keine Ahnung. Sache. Ich kenne ihn doch nicht. Ja,
ich habe ein paar Videos von ihm gesehen und mir das angeguckt. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, aber okay. Jedenfalls John Prosser hat gesagt, es existieren Prototypen von faltbaren iPhones. Das hätte ich jetzt auch gesagt und das würde ich jetzt auch unterschreiben, dass natürlich sowas existiert und dass Apple natürlich auch sowas als Prototyp rumfliegen hat und damit arbeitet. Warum sollten sie das auch nicht tun? Aber er hat es etwas spezifiziert, wie dieser Prototyp aussieht, oder man kann im Moment auch davon ausgehen, dass sogar mehrere Prototypen existieren, aber er hat sich auf einen Prototyp so ein bisschen eingeschossen, wo er was von erzählt hat, dass man ein faltbares Display so in der klassischen Art, wie es beim Galaxy Fold ist, derzeit bei Apple nicht als favorisierten Prototyp hat, sondern mit zwei getrennten Displays arbeitet, wo das Scharnier auch eindeutig zu erkennen ist und man hat wirklich zwei getrennte Displays voneinander. Also ähnlich wie das von Microsoft angekündigte Duophone, oder wie heißt das? Die haben ja sowas Ähnliches angekündigt und gezeigt, und das gibt es auch schon real und wurde auch schon real als Hardware gezeigt. So ähnlich kann man sich jetzt diesen Prototypen des iPhones vorstellen. Mehr dazu ist bisher nicht bekannt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie in der nächsten Zeit von Apple kommen wird. Glaube ich jetzt nicht. Also da wird es auch noch ein bisschen dauern. Und aus der momentanen Sicht heraus gesehen ist es auch das Sinnvollste, die Displays voneinander zu trennen. Weil die Technologie sieht man ja bei Samsung und bei anderen Anbietern wie Huawei ja noch sehr fragil und anfällig ist. Und das muss erst noch ein bisschen solider werden, ein bisschen belastbarer werden, in meinen Augen, dass man da wirklich Geräte auf den Markt schmeißen kann in größeren Mengen und auch für die Masse, ist meine persönliche Meinung. Bist du noch da, Thomas?
Ja. Okay. Wie immer höre ich dir ganz gebannt zu.
Nee, das war so meine Gedanken zu der ganzen Geschichte.
Ach so.
Ich glaube, Okay. Das weiß Apple auch ganz genau, dass es da im Moment noch zu viele Probleme gibt.
Mit diesen Geräten. Gerade auch in der Art und Weise, wer war das, LG? Nee.
LG hat sowas Ähnliches ja auch
genau, draußen mit doch, zwei LG. Getrennten. Ja. Ja. Also haben wir ja quasi schon mal gesehen. Ist ja auch die Frage, inwieweit ist es dann auch wieder längs? Ja, oder ist es mehr so wie das Moto oder so zum Beispiel, ja? Ist ja auch die Frage, ja. Mhm.
Es sah auf den Bildern, die man im Netz gesehen hat, das waren Prototyp-Renderings, die also Konzept-Mockups, das waren noch nicht mal Renderings, also das war nichts, was Apple jemals in irgendeiner Form rausgegeben hat, das waren reine Mockups, die irgendwelche Enthusiasten dort erstellt haben, sah es aus wie ein Nokia Communicator, der auf beiden Seiten halt ein Display hat. So konnte man das auf diesen Konzeptbildern
sehen. Genau, sowas haben wir ja durchaus schon gesehen. Ja.
Aber das sind ja auch Fantasien von irgendwelchen Leuten. Ne? Und wie gesagt, es liegt auf der Hand, dass Apple sowas testet und solche Prototypen hat, aber ob wir die in dieser Form sehen werden, das ist wirklich fraglich.
Ja.
Gut. Dann lass uns mal kurz die Glaskugel rausholen. Wir sind ja jetzt quasi kurz vor der WWDC. Die findet ja nächste Woche am Montag statt, am 22. Und was können wir denn erwarten?
Ich lasse mich da überraschen.
Okay. Dann haue ich mal so ein paar Prognosen von meiner Seite raus. Ist ja mal spannend, das kurz vor der WWDC zu tun. Natürlich neue iOS 14-Versionen. Ich glaube, da liegen wir sehr, sehr gut mit den Prognosen. Also sämtliche Betriebssysteme, Neuerungen von Apple TV bis iOS, das ist klar. Was die Hardware angeht, gehe ich davon aus, dass wir nun wirklich ein iMac sehen werden, ein redesigned iMac. Da haben wir auch in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Da sehen die Chancen sehr gut aus. Ich würde auch sagen, dass wir AirPods Studio sehen werden, dass die Gerüchte haben sich auch so extrem verdichtet, dass das auch relativ realistisch sein könnte. Und was vielleicht noch kommen wird, sind die AirTags, die kleinen die Produkte, wo man halt irgendwas dranhängen kann oder die AirTags irgendwo dranhängen kann und dann sie wiederfinden kann. Das sind ja auch eigentlich Sachen, die schon längst überfällig sind. Die halte ich eigentlich auch für relativ realistisch. Also die drei Dinge, neuer iMac, AirPods Studio und AirTags, das sind so meine Favoriten oder meine Hardware-Geschichten, die wir dort vielleicht sehen werden. Und die Gerüchte haben sich auch extrem verdichtet, dass Apple genau beschreibt, wie sich die Umstellung auf die ARM-Basis oder auf die ARM-Prozessoren, wie Apple sich das vorstellt, dass sie das dort präsentieren. Das ist so mein Tipp. Ja.
Okay.
Schauen wir mal. Irgendwas wird wahrscheinlich nicht davon kommen, aber das wäre ja auch schön, wenn meine Trefferquote sehr, wenn die 100% wäre, wäre es ja schön, aber ich glaube es eher weniger.
Ja, dann könntest du mir mal die Lottozahlen verraten.
Ja, aber dann spiele ich zuerst.
Da gibst du mir was ab dann, ja.
Ja, kein Problem. Diese 1%-Regel, die kann man ja einführen. Gut. Und zum Schluss noch ein kleiner Service-Hinweis. Wer sich schon immer gefragt hat, wie lange hebt Apple eigentlich mein iCloud-Backup auf, der sollte sich mal die aktuell überarbeiteten Nutzungsbedingungen der iCloud anschauen oder die rechtlichen, das rechtlich Kleingedruckte. Das habe ich auch nicht getan, aber ich bin über einen Artikel gestolpert, wo ein Beitrag stand, wie es dann wirklich aussieht. Also Apple hebt das Ganze ein halbes Jahr lang auf. Allerdings muss vorher kein Backup angelegt worden sein oder 180 Tage lang kein Backup von dem Device angelegt worden sein. Das heißt, nach den 180 Tagen hebt Apple das Ganze 6 Monate auf und löscht das dann oder behält es sich vor, das zu löschen. Das sind Informationen, die daraus hervorgehen. Ja.
Gut.
Kann vielleicht für einige interessant sein.
Ja, okay. Die Frage ist, ich versuche mir gerade vorzustellen, unter welchem Fall oder unter welchen Bedingungen ich so einen Fall hätte, aber.
Naja, du hast jetzt ein neues Gerät und löscht dein altes Gerät aus deiner Apple-Geschichte raus. Es findet 180 Tage kein Backup statt und Apple
löscht dann nach 6 Monaten. Ich ziehe aber mit dem alten Backup aufs Neue um und habe da ja dann wieder das Backup. Bräuchte ich dann von einem alten Device nochmal ein Backup? Ist natürlich, die Frage ist natürlich, wenn ich frisch anfange mit einem Telefon und keine Wiederherstellung mache von einem alten Gerät, dann hätte ich natürlich den Fall, dass für das alte Gerät irgendwann diese 180 Tage erreicht sind.
Richtig, genau.
Genau, aber das ist die Frage, wie viele Leute machen das?
Ja, gut, irgendwann muss. Die Frage ist halt, wie lange hebt Apple den Kram auf? Und es gibt wahrscheinlich einige Leute, wo das vielleicht die Frage kommt, dass da alte Backups rumliegen oder verwaiste Geräte sind oder was auch immer.
Ja, es ist halt die Frage, genau, wie viele Leute, wenn sie halt sich ein neues Gerät kaufen, iPhone, iPad, was auch immer, ja, fangen dann wirklich bei Null an und spielen halt nicht. Oder machen keine Übernahme von einem alten Backup oder von den alten. Das ist halt die Frage, ja.
Es gibt einige, die sagen, okay, mein Gerät ist so aufgebläht und ich habe so lange meine Backups mitgenommen, ich fange jetzt mal komplett neu an. Da gibt es auch einige ja, in der Podcaster-Szene, die das immer wieder bewerben, in Anführungsstrichen, dass man das machen soll. gibt es Kollegen, die das gerne machen, ja.
Ja. Kann durchaus sein, ja, aber nur dann bräuchte man sich auch nicht wundern, wenn dann die Daten irgendwann nicht mehr da sind.
Ja. Ja.
Und da auch wieder, wenn man über Backup redet, ist es ja schön, wenn man die Backup in der Cloud hat, aber das ist ja im Prinzip kein Backup. Unter den Voraussetzungen auch wieder, dass, wie gesagt, der Anbieter das irgendwann vielleicht löscht, wie jetzt Apple nach dem Zeitraum. Ein lokales Backup ist nicht verkehrt, beziehungsweise wenn es einem vielleicht auch nur um die Bilder geht, noch einfacher, wie gesagt, nicht nur in der iCloud, sondern die kannst du auf jeden Fall auch auf deinem Rechner haben und den entsprechend dann auch wieder backuppen. Ja.
Ja.
Wir reden es ja regelmäßig mal an, das Thema Backup, also da sollte man sich schon Gedanken machen. iCloud alleine ist im Prinzip kein Backup. Weil spätestens, oder es kann auch passieren, dass du dann iCloud Backup, dein iCloud Passwort vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschlammst, ja, und dann ist es auch weg.
Es ist alles, was ich nur zentralisiert auf eine Backup, auf ein Backup Medium oder auf einen Backup Ort spezialisiert, ist in meinen Augen auch kein Backup.
Genau.
Selbst wenn ich nur eine Kopie lokal per Carbon Copy Cloner von meinen Daten mache und mache das auf eine externe Festplatte und habe das an dem gleichen Ort, wo ich den Rechner habe, in den gleichen Räumlichkeiten, ja, ist das in meinen Augen kein Backup. Ein Backup ist es erst dann, wenn ich ein Offsite-Backup habe, aber an einem anderen Ort, auf einem zweiten Datenträger. Idealerweise noch eine andere Art von Datenträger, wenn man es ganz ernst nehmen möchte. Wenn man das auf die Spitze treiben will, vielleicht sogar noch ein LTO-Laufwerk. Ist vielleicht für einen Otto-Normaleinwender ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber es macht wirklich Sinn, einen anderen Ort, ein anderes Speichermedium zu nehmen. Die Auswahl an verschiedenen Speichermedien ist natürlich heutzutage sehr begrenzt. Früher war das ein bisschen einfacher, wo man noch mit Brennern agiert hat. Aufgrund der geringen Datenmenge konnte man auch zusätzlich nochmal ein Backup auf einen DVD-Rolling oder auf einen DVD-Datenträger anlegen, was ja heute nicht mehr gang und gäbe ist, macht ja heute kaum noch jemand. Also ich kenne keinen, der noch Daten auf CD oder auf eine DVD sichert. Die Zeiten sind nun wirklich vorbei in der Masse, sage ich jetzt mal. Es gibt da noch proprietäre Geräte aus dem medizinischen Bereich, wo Datensicherungen auf CDs gemacht werden oder auf Brennern gemacht werden, aber das sind dann auch historisch gewachsene Probleme. Aber wie gesagt, heute gibt es da halt wenig Möglichkeiten. Festplatten, vielleicht noch ein Flashdrive, USB-Stick in größerer Version, kann man das vielleicht noch machen. Aber wie gesagt, ein Backup ist in meinen Augen auch kein Backup. Also mehrere Backups machen an verschiedenen Orten.
Genau.
So. Aber das habe ich ja schon so oft, oder das haben wir ja schon so oft gesagt.
Ja. So.
Gut, und jetzt kommen wir zum Gadget-Teaser.
Was hältst du
davon? Gadget-Teaser ist eine Kategorie, die meistens dann kommt, wenn wir mehrmals oder wenn ich oder wer auch immer bei uns hier mehrmals über ein Produkt spricht.
Ich warte ja immer noch auf mein Testmuster.
Ja, das wird schwierig.
Schick mir es doch mal.
Da habe ich auch lange drauf gewartet, auf das Testmuster.
Ja, kannst du dann an mich weiterschicken. Ja,
ja, in ein paar Jahren dann. Also wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich schon lange quasi mit einem neuen Bürostuhl liebäugle und mein alter Bürostuhl so langsam das Zeitliche segnet oder mehr oder weniger jetzt auch in einer Kondition gekommen ist, wo man sagen kann, ja, Reparatur lohnt sich da nicht mehr. Ich muss vorweg schicken, dieses Ding stammt aus 93 oder 92, also 1992, 93.
Also in die 18, okay.
Das Ding ist quasi schon sehr, sehr alt auf gut Deutsch. Aber es zeigt auch, wenn man sich Qualität kauft und bei gewissen Dingen etwas mehr ausgibt, hat man auch länger was davon. Das ist das beste Beispiel. Das ist eine Firma gewesen, ein Bürostuhl gewesen aus dem Hause Martin Stoll. Die Firma gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Sie wurde übernommen von, ich glaube, von, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Sie wurde jedenfalls übernommen. Martin Stoll ist in eine andere Firma aufgegangen, war damals so ein Premium-Brand aus Deutschland. Und das Ding hat auch wirklich sehr, sehr, sehr lange gehalten. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt nochmal anfassen würde und sich nochmal drauf fokussieren würde und sagen würde, man repariert die Gasfeder, man guckt sich nochmal gewisse Verschleißteile an, könnte man dieses Ding sogar nochmal reparieren und er würde noch ein paar Jahre halten. Aber irgendwann muss man sagen, alle guten Dinge oder alle guten Zeiten sind vorbei, auf zu neuen Ufern. Und das habe ich jetzt vollzogen, diesen Schritt, Und ich habe mich da lange mit auseinandergesetzt mit dieser Marke und auch mit diesem Bürostuhl, bis ich auch dorthin gekommen bin, dass es für mich persönlich nur diesen einen Stuhl gibt. Ich habe viele Bürostühle mir angeguckt von verschiedenen Marken und ich habe auch viele Bürostühle, ich würde sagen, in den letzten 3, 4 Jahren schon Probe gesessen bei den örtlichen Fachhändlern, die auch diese Stühle haben. Das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, die bereit sind, für einen Bürostuhl mehr auszugeben als so ein Standard-IKEA-Preis, die auch sagen, ich nehme ein paar Pfennig, ein paar Cent mehr in die Hand und möchte was Langlebiges haben und möchte was Hochwertiges haben, was ich auch locker 10, 15 Jahre mindestens unter meinem Hintern haben kann und Freude dran haben kann. Den würde ich auch allen raten, setzt euch rein, setzt euch damit auseinander, beschäftigt euch mit den Einstellungsmöglichkeiten und versucht, den besten Stuhl für euren Körper zu finden. Weil es ist sowas Individuelles, ein Bürostuhl, der auch einfach passen muss. Das ist wie ein Maßanzug in meinen Augen. Der muss einfach sitzen und auch der Bürostuhl muss sitzen und er muss anpassbar sein an seine Bedürfnisse, an seine spezielle körperliche Physis und an seine körperlichen Belange und wie auch euer Körper geformt, ausgestattet oder wie ich es jetzt ausdrücken mag, ist. Und das ist eine Sache, die man in meinen Augen nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wenn man viel lange sitzt, gerade jetzt zu Homeoffice-Zeiten. Ja,
genau.
So. Kauft euch lieber andere Dinge, die man ruhig günstiger kaufen kann, aber spart nicht an Bürostühlen, das sage ich schon immer. So, und wo bin ich hängen geblieben? Ich bin bei einer Marke hängen geblieben, die es schon extrem lange gibt. Und auch dieses Produkt an sich gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, ich bin bei der Firma Herman Miller hängen geblieben und bei einem ikonischen Produkt aus dem Hause Herman Miller, was es schon sehr, sehr, sehr lange gibt und auch immer wieder ein bisschen weiterentwickelt worden ist, nämlich die Stuhlreihe M-Body. Das ist quasi ein Stuhl, den es schon der jahrzehntelang in der Entwicklung war und es an der jahrzehntelange Forschungsarbeit war, diesen Stuhl in dieser Form und in dieser Technik auf den Markt zu bringen. Und ich möchte jetzt in diesem Teaser auch gar nicht so groß darauf eingehen, was dieser Stuhl alles kann und was dieser Stuhl alles macht, weil das würde zeitlich auch so einen Gadget-Teaser so ein bisschen überziehen. Das machen wir in den nächsten Sendungen. Das heißt, die nächste Sendung wird sich höchstwahrscheinlich damit beschäftigen, was das Feature-Set von diesem Stuhl ist, was diesen Stuhl so besonders macht, wie viele Detaillösungen in diesem Stuhl drin stecken und wofür man überhaupt in Anführungsstrichen augenscheinlich so viel Geld auf den Tisch legt. Weil wenn man sich diese ganzen Details anschaut, die Liebe, die in diesem Stuhl steckt oder diesem Produkt steckt, anschaut, dann ist das gar nicht so viel Geld. Weil das muss man alles schön aufsplitten und sich anschauen, was hat man an Einstellungsmöglichkeiten, was hat man an Qualität, was hat man an Detaillösungen, die diesen Stuhl von den üblichen Standardstühlen, die es auf dem Markt gibt, so extrem abhebt. Und das gucken wir uns dann in den nächsten 2 Ausgaben wahrscheinlich an. Und dann gibt es da nochmal abschließend einen Erfahrungsbericht. Und genau dieser Stuhl, das war der Stuhl, wo ich in der letzten Sendung von gesprochen habe, was so lange unterwegs ist oder ein Gadget, was so lange unterwegs ist, der ist ein paar Monate auf den Weltmeeren geschippert. Der kam aus Amerika und in dieser Konfiguration, in dieser Farbkonfiguration, wie ich ihn haben wollte, war er halt so schnell nicht verfügbar. Und da es ja auch ein Produkt ist, was man sehr lange hat, war es mir auch wichtig, ihn so zu konfigurieren, wie ich ihn haben will. Und naja.
Ja, auf jeden Fall.
Das macht ja denn, sowas kauft man ja nicht jeden Tag neu. Und ich hoffe, er wird genauso halten wie mein alter Martin-Stoll-Stuhl. Und ich gehe da aber von aus, dass das der Fall sein wird. Ja. Gut, und wie gesagt, da in der nächsten Sendung mehr zu. Wir verlinken in den Shownotes mal eine Übersichtsseite zu diesem Stuhl, wie die Entwicklungsprozesse sind, was diesen Stuhl so ausmacht, so diese komplette Geschichte hinter dem Stuhl, Und dass es wirklich ein sehr ikonisches Produkt ist. Und wenn man sich mit Herman Miller so ein bisschen beschäftigt, die sind ja nicht nur im Bürostuhlbereich ikonisch, sondern auch in der generellen Wohnkultur, was ikonische Sitzmöbel ausmacht. Sie sind ja auch im Wohnzimmerbereich sehr ikonisch und haben da sehr ikonische Designs rausgehauen. Es ist halt ein ganz, ganz spezieller Brand, den es schon jahrzehntelang gibt und die immer wieder ikonische Produkte auf den Markt werfen. Ja, man merkt, ich bin Herman Miller-Fan. Ne?
Och, na, kaum.
Na, aber um diesen Stuhl schleiche ich schon, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre rum. Und ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, wo ich das erste Mal auf den Stuhl gesessen, mich hingesetzt habe und der Verkäufer hat gesagt, das ist kein Stuhl, das ist eine Sitzmaschine, hat er gesagt. Den Spruch habe ich heute noch in den Ohren.
Sitzmaschine, okay.
Sitzmaschine, ja. Der hatte so ein Slang, so einen kölschen Dialekt drauf, das ist kein Stuhl, das ist eine Sitzmaschine. Naja, gut. Okay. Also, meine Begeisterung werde ich dann nächste Woche noch weiter zum Ausdruck bringen.
Gut.
Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir...
Aufgrund des aufziehenden Gewitters, würde ich vorschlagen. Also, das hat vom Timing her sehr gut gepasst. Ja, ich weiß nicht, ob du zwischendrin mal den Schlag gehört hast, aber das kommt anscheinend jetzt näher.
Die Einschläge kommen näher.
Okay. Die Einschläge kommen näher, ja.
Dann würde ich sagen, damit sie nicht treffen, machen wir das Ding zu. Und jawohl. Wenn alles gut geht und das Gewitter keine Schäden bei dir anstellt, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann. Tschüss.
Also bis dann. Tschüss.